Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Servus, Papa. Wir sitzen auf einem sonnigen Balkon in München. Schön, dass du immer noch da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz 10 Stunden Bahnfahrt, dank Verspätung und Co.
Ja, aber nicht schlimm. Die Bahn, nicht schlimm. Ich feiere die Bahn, ich liebe die Bahn, ich fahre gerne ICE.
Richtig so.
Als glücklicher Besitzer der...
Diese Werbung wurde noch nicht bezahlt.
mach sie trotzdem, der First 100, die ist schon super, die Karte. Ich finde das Zugpersonal super nett. Die haben irgendwas müssen sie gemacht haben in den letzten Jahren. Die sind so viel freundlicher als ihr Ruf und die geben sich sehr viel Mühe mit dir, auch gerade in diesen Stresssituationen, wenn man Zug verspätet ist. Also, I like.
Shoutout. Wir wollen uns heute gar nicht mit der Bahn beschäftigen.
Nein.
Aber vielleicht hat die Bahn ähnliche Tools angewandt wie die wir heute besprechen wollen, um mit inkrementellen Schritten in Richtung einer optimierten Version ihrer selbst zu kommen. Und vielleicht sind wir in 100 Jahren da, wo die japanische Bahn heute ist. Naja, es geht heute um das Thema Gewohnheiten oder Habits, je nachdem.
Der war für dich, Rebecca,
Beef. Nix. Aber das Thema ist eins, was uns beide auch, wie ihr in der letzten Folge gemerkt habt, das Thema Kommunikation und Ziele, auch Themen, wo wir beide oft auch der gleichen Meinung sind. Ich glaube, auch bei Habits wird sich das nicht großartig unterscheiden. Trotzdem...
Aber du kannst mich ein bisschen bashen für meine schlechten Angewohnheiten.
Ja, beziehungsweise walk the walk. Walk the talk. Don't just talk the walk.
Ja, ja.
Naja, auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von der Theorie. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass mir Journaling sehr dabei geholfen hat, so in meinen Habits zu bleiben. OKRs haben mir dabei geholfen. Bei mir hat das dann oft mit Sport zu tun, mit Schlaf, dass ich irgendwie meine paar Supplements, die ich so habe, regelmäßig nehme und daran denke, meine WhatsApps zu beantworten. Damit bin ich weltweit wahrscheinlich einer der schlechtesten Menschen überhaupt. Früher immer so zwischen 150, 200 unbeantworteten WhatsApps im Schnitt und jetzt bin ich langsam bei 20. Also sorry an alle, die da noch drin hängen, aber ist nicht meine Stärke. Wenn es keine Handys geben würde, würde es mir auch gut gehen.
Naja. Aber du könntest ja zum Beispiel dir einen Text auf deiner WhatsApp einrichten, wo du einfach sagst, ich antworte auf diesem Medium nicht. Wenn ihr mich erreichen
Richtig,
wollt,
ich habe ja kein anderes Medium. Okay. Dann kriege ich jeden Tag Anrufe. Ja. Das wäre auch anstrengend.
Ja.
Dafür ist die Arbeit dann doch zu viel. Nee, aber ich weiß, dass du ja auch wirklich viel recherchiert hast zu dem Thema, dich da sehr tief eingegraben hast.
Kleine Coaching-Ausbildung zum Thema Tiny Habits, ein wunderschönes Konzept.
Du auch früher vielleicht nicht die gesündesten Gewohnheiten hattest, immer noch kämpfst mit einigen in der exzessiven Coke-Zero-Sucht.
Ja, die aber partiell ja auch weg ist, aber trotzdem, ja, wir bleiben mal so, wir bleiben mal bei der Wahrheit. Ja.
Wir bleiben bei der Wahrheit. All diese Themen werden uns heute beschäftigen und ja, ich würde dich da jetzt vielleicht einfach mal fragen, was waren für dich so die spannendsten Erkenntnisse und Theorien auf deiner Reise, die jetzt ja schon länger in diesem Kontext?
Also ich fange mal mit so ein paar Themen an, eine Mischung aus Aha-Effekten und aber auch, wo ich so sagte, aha, das war so ein Urban Mythos, also zum Beispiel der urbane Mythos, dass man eine Gewohnheit 21 oder 66 oder such dir was aus Tage machen muss, damit es eine Gewohnheit wird. Gibt es ganz viele Leute, sehr viele Blogger und auch Insta-Girls and Boys and diverse people, die das verkünden und es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu, die das belegen.
Ja,
das war so mein erstes Aha-Erlebnis, wo ich sagte, ah, okay, das ist schon mal falsch.
Ich spreche da auch mal gerne drüber. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel, wenn ich mache ja oft so Fasten, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie ein bisschen zu viel in München, kommt es dazu, Bier getrunken oder bin bei 5 Kaffees am Tag, dann mache ich dann mal 2-3 Monate Fasten. Und ich habe immer das Gefühl, dass es so zwischen 60 und 90 Tagen dauert, dass du also bei mir ist es hauptsächlich Kaffee. Mhm. Bier vermisse ich dann nicht so, außer ich sitze im Biergarten. Dass es wirklich die 60, 90 Tage bei Kaffee gedauert hat, bis ich wieder am Start war.
Mhm. Also man kann, es gibt sicherlich, wenn man über Genuss oder Suchtmittel redet, Dinge, die körperliche Abhängigkeiten, dass die... Das glaube ich.
Ja.
Aber es gibt zumindest keinen wissenschaftlichen Zusammenhang, dass diese Zahlen auf irgendwie Verhaltensweisen generell übertragbar sind. Ne? Das war ein Punkt. Der zweite Punkt.
Ja, Wahnsinn.
Der zweite, ich erinnere mich gerne an das vom letzten Mal oder vorletzten Mal mit dem Urban Mythos, dass man, wenn man sich die Ziele aufschreibt, zehnmal so viel Geld verdient, die Harvard-Studie. Genau.
Die ganzen Mindset-Optimierer Schlag an die Knie.
Ja. So, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Willpower ist total überschätzt. Kann man sich schnell selber angucken, wenn man sich zum Jahreswechsel wieder viele Dinge vornimmt. Mm. Die Anzahl der Fitnessstudio-Anmeldungen schnellt in die Höhe. Diätpläne werden besser verkauft. Influencer mit irgendwelchen Produkten, die gute Vorsätze ermöglichen. Ob es Journals sind.
Nur gute Ziele.
So, das ist ein weiterer Punkt. Willpower ist überschätzt. Nächster Punkt ist, der mich sehr beeindruckt hat. Zwei Autoren. BJ Fogg mit Tiny Habits und James Clear mit Atomic Habits. Du hast die Geschichte von dem britischen Fahrradteam erzählt, mit der fängt er auch an, sehr früh im Buch, wo also der Chef des britischen Teams durch kleinste Verbesserungen und aber auch durch das Ermuntern seines ganzen Teams diese kleinen Verbesserungen zu machen. Also Beispiel fand ich am tollsten, den Rennwagen, besser den Wagen, wo die Fahrräder weiß anmalen, damit man alle Staubkörner, damit man alles sieht, mit Luftdruck experimentieren, Sattel einfetten, Hände waschen, damit man sich nicht, ne? Also
damit man sich weniger ansteckt,
weniger anschlagen, alle Sachen. So. Das ist ein Einstieg und ich war trotzdem mit Tick, also mehr gehuckt von BJ Fogg, weil der Stanford-Wissenschaftler ist, das alles wissenschaftlich untersucht hat und eher ein Typ ist, der aus dem Erforschen kommt. Mhm. Und er hat die wunderbare Idee mir in den Kopf gepflanzt innerhalb seiner Coaching-Ausbildung, mach die Dinger ganz, ganz klein. Ne? Mhm. Überleg dir wirklich etwas, was so klein ist, dass du sagst, okay, das kann gar nicht schief gehen. Und er bietet da einen ganz guten Weg eigentlich an. Also es sind eigentlich mal so ein paar Schritte, erstmal das Ergebnis festhalten, was will ich eigentlich mit der Gewohnheit erreichen. Ne? Einfach zu sagen, ich will laufen, ist schwierig, ich will um die Alster laufen als Gewohnheit, das funktioniert in den seltensten Fällen. Sondern es geht eher darum zu sagen, ich möchte eigentlich eine Identität schaffen, ich möchte ein gesunder Mensch sein, wenn man sowas hat. Ne? Und als gesunder Mensch, das hilft zum Beispiel auch schlechte Gewohnheiten abzulegen, wie zum Beispiel rauchen, ne? Oder ich möchte ein gesunder Vater sein, hilft als Identität besser mit solchen Sachen auch aufzuhören. So.
Ja.
Ergebnisfest in Identität vielleicht bestimmen und dann zu sagen, was kann denn passieren, was sind denn Möglichkeiten, Verhaltensweisen, die ich machen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein stressfreieres Leben, also negativ stressfreies Leben haben, wie kriege ich das hin, also wie kann ich Stress reduzieren, dann überlege ich mir ganz, ganz viele Sachen, die in Frage kommen, Yoga machen, meditieren, Laptop weglegen, lala. Also ganz viele Dinge, die irgendwie funktionieren würden und versuche dann mir zu überlegen, was ist eine Verhaltensweise, die gut zu mir passt, die ich gut finde, die ich gut machen kann. So, er nennt es goldene Verhaltensweise. Das ist eine Verhaltensweise, ich kann mich dazu bringen, das zu machen und sie hat in der Regel eine ganz gute Wirkung. So, und dann gibt es so ein paar Schlüsselfaktoren, eben sehr, sehr einfach. Es sollte sehr, sehr einfach sein, damit du es auch wirklich, damit die minimale Willpower, die wir alle haben, auch reicht. Und einfach heißt eben auch klein. Kann man unterscheiden, ja zum Beispiel sagt, also entweder machst du sie eine ganz, ganz kleine Variante. Also wenn du sagst, du möchtest ein intelligenter Mensch werden und dein Ding ist es, dass du eine Lese-Habit haben möchtest, dann ist die Habit vielleicht die eine Seite. Ich lese jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Na, ich komme gleich, warum ich das so formuliere. Eine Seite.
Ja.
So, nach einer Seite denkst du, ja, wie bescheuert, kann ich auch mehr lesen. Aber wenn du abends ins Bett gehst, du hast hart gearbeitet.
Du kommst in den Automatismus rein.
Ne? Du hast nicht Zeit mehr als eine, aber dann liest du zumindest diese eine Seite, weil das eben die Willpower nicht groß ist. Eine Erinnerung ist wichtig, na, dass du sagst, durch ein Signal, wie zum Beispiel eine bestehende Habit, also James Clear nennt das Habit Stacking, du koppelst es an eine Geschichte ran. Ne? Also nachdem ich meine Kaffeemaschine eingeschaltet habe, fülle ich ein Glas mit Wasser.
Ja.
So, wenn du es gefüllt hast, trinkst du es auch. Ne? Also das Einfache ist aber dieses Wasser machen. Wenn ich ein Telefonat oder eine Videocall hatte, dehne ich mich eine Minute lang, meinen Rücken, irgendwas, was ganz, ganz einfach ist. Also, und dann gibt es ja noch den neben der kleinen Variante, den ersten Schritt. Also ich roll die Yogamatte aus oder ich ziehe mir meine Laufschuhe an. Das ist meine Gewohnheit. Ja. Wenn ich morgens aufgestanden bin, ziehe ich mir meine Laufschuhe an. Das ist vielleicht fehlt noch ein Zwischenschritt, aber irgendwie etwas anders rankoppeln. So.
Ja.
Dann kannst du natürlich Weckeinrichtungen am Handy, es gibt Post-its, die du dir an dir, also wenn du zum Beispiel das Zahnhygiene, du willst dir, möchtest Zahnseide benutzen, das ist für ganz viele ein wahnsinniger Aufwand. Wenn du aber dann einen Zettel machst daran, also wenn ich die Zähne geputzt habe, dann reinige ich mir mit der Zahnseide einen Zahn.
Ja, so. Und vielleicht hilft
fängst
da
mit
auch,
einem Zahn an.
Auch der weitere Blick, alle Zahnärzte werden mir jetzt danken, aber dass am Ende selbst ein gesundes Herz auch darauf zurückzuführen ist, dass man eine gute Mundhygiene hat.
Genau, das ist natürlich immer das
langfristige Ziel.
Und deswegen auch Identität, ne, vorne das große Ding und dann das aufs kleine
runterbringen.
Genau. Und dann gibt es noch sowas, das am Anfang mich ein bisschen abgeturnt hat, eher Belohnung, dass du dich selber belohnst, dass du irgendwie imaginäres Konfetti schmeißt oder selber sagst, yes, oder eine Bäckerfaust. Die Älteren erinnern sich, Boris Becker war mein Tennisspieler, hat immer die Bäckerfaust gemacht, was weiß ich. So, und das ist so schon mal die grundsätzliche Mechanik. So, und sich das dann aufzuschreiben und es zum Beispiel in einem Journal zu tracken oder mit einer App zu tracken, kann man alles machen. Aber man fängt einfach mal an, damit rum zu experimentieren. 1, 2, 3 kleine Sachen, die man ändert und irgendwo ranpackt. Das Spannende ist eben, viele sagen, ja, ist klein, denn, reicht das denn? Ja, klein steigert ja von selber. Wenn du sagst, du fängst an morgens mit 10 Sekunden Plank.
Ja.
Jeden Morgen 10 Sekunden Plank, nachdem du irgendwie eine Morgenroutine hattest, kannst du davon ausgehen, wenn du jeden Tag 1% besser wirst, dann ist das Faktor 36. Dann bist du auf einmal nach 10 Sekunden mal 36 sind wie viel? 360 Sekunden. Das ist dann schon 5 Minuten Plank nach einem Jahr.
Ja, so. Absolut.
Und da gibt es noch sehr viel mehr. Wir wollen jetzt ja keine, es soll ja keine Theorieschulung sein, aber es ist wirklich ein super einfaches System. Und wenn man sich da mal reindenkt und mal niedrigschwellig anfängt, dann ist das gut. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du auch dazu was gelesen hast. Vielleicht gehen wir mal auch auf die
Ich glaube, ist die Essenz des Ganzen ist ja so aus der Hilflosigkeit rauszukommen, weil es wird ja auch ganz vielen Leuten heute von verschiedensten Coaches und Mindset-Menschen immer erzählt und auch Religion basiert ja auch darauf, ja, du kannst nichts dafür, das ist der Teufel, das ist was weiß ich, aber am Ende unterliegen wir auch einfach unseren Neuronen und unserem Gehirn. Also wir suchen halt in einer Welt, die sich nicht so verhält, wie sich unser Gehirn das vorstellt, immer wieder schnell Befriedigung, und auch ein Relief, ne? dass wir einfach eine Lösung für den Stress und die Anspannung und die Ängste, die wir natürlich haben in so einer unfassbar schnelllebigen Welt, für die wir eigentlich nicht konzipiert wurden. Und für viele Leute ist die Ablenkung dann in den öftesten Fällen ungesunde Gewohnheiten, sei es eben Rauchen, sei es Alkohol, sei es andere Drogen, sei es Abhängigkeiten in psychologischer, mentaler
Beziehungsform. Rabbit Hole, TikTok-Videos, Insta.
Gut, das ist der größte Dopamin-Ballerei, die es gibt. Klar, wenn du alle 8 Sekunden wieder deine Dopaminrezeptoren anzündest, genau, das kommt dazu. Und da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, was ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe, weil ich eben auf meiner eigenen experimentellen Journey gemerkt habe, okay, mein Endgegner ist Kaffee, weil ich liebe Kaffee über alles und ich starte jeden Morgen mit einem guten Kaffee.
Kleine Zwischeninformation, Oskar hat zum Abitur oder zum 18. Geburtstag, ich weiß nicht mehr, eins von beiden.
Zusammen, ja, beides.
Eine Siebträgermaschine und ein Mahlwerk sich
gewünscht. Eigentlich wolltet ihr mir eine Lampe schenken, damals war ich noch nicht so weit, dass ich irgendwie eine schöne Designerlampe cool fand und dachte, ey, wenn ich eine Sache mein Leben lang mache, dann Kaffee trinken. Ich weiß, in meinem ersten Praktikum habe ich Kaffee entdeckt bei Michael. Der hatte so eine coole Jura-Maschine und dann habe ich dann immer experimentiert, mir einen doppelten Espresso in Kaffeecreme reingehauen und gemerkt, boah, das zündet ja richtig.
Das ballert richtig.
Hier kann ich arbeiten wie eine Maschine.
Okay.
Naja, das ging dann früh los und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin so bei 5 doppelten Espresso am Tag. Das kann eigentlich nicht so gesund sein. Und klar, leidet der Schlaf dann darunter. Und die Umstellung, keinen Kaffee zu trinken. Ich habe die ersten Wochen, also zum Teil 14, 16 Stunden geschlafen, war nicht wirklich zurechnungsfähig, ansprechbar und es ist Kaffee. Ne? So, und klar, mein Körper ist aber so darauf eingestellt gewesen und ich habe mich dann eben dafür interessiert, was passiert da mit mir, was passiert mit meinem Gehirn Und Mark Lewis, der eben selbst mal abhängig war und Doktorand ist, hat dieses Buch geschrieben, das Neuropsychologe, The Biology of Desire, Why Addiction is Not a Disease, wo er eben rauskommt und sagt, dass viele von den Behandlungsmethoden für Abhängige darauf basieren, dass man eben davon ausgeht, dass Abhängigkeit eine Krankheit ist. So, und am Ende ist es wirklich nur das Gehirn, das macht, was es tun soll, also Seek Pleasure and Relief in a World That's Not Cooperating. Und sehr, sehr viele Punkte, von denen du angesprochen hattest, sind auch in dem Buch angesprochen, um eben Behandlungsmethoden näher an unsere evolutionsbiologische Lösungsansätze, die da auch funktionieren, heranzubringen.
Und das ist ganz, ganz schön, dass du das Thema Abhängigkeiten und Süchte in Zusammenhang mit Gewohnheiten machst. Das ist, und da bin ich nämlich ganz sicher, dass diese schlechten Gewohnheiten, auch aus eigener Erfahrung, dass die viel schneller funktionieren als die guten. Ne?
Also genau.
Wendy Wood, das ist die Göttin dieser Forschungsrichtung, hatten wir auch schon bei uns im Podcast On the Way to New Work, die hat gesagt, gute und schlechte Gewohnheiten unterscheiden sich eigentlich nur in einem Punkt. Sind eigentlich dasselbe, neurobiologisch.
Aber wie schnell?
Die Guten helfen dir, deine Ziele zu erreichen, die Schlechten behindern dich dabei. Und der Punkt ist eben auch der, die schlechten Gewohnheiten, und das haben andere Autoren auch nochmal sehr schön beschrieben, den Zusammenhang, die schlechte Gewohnheit gibt dir sofort die Belohnung.
Das ist in der Regel. Buch, genau,
auch und die große Argumentation. Die Schäden kommen später.
Genau. Am Anfang ist die Lernkurve vom Gehirn immens hoch. Wenn ich jetzt anfange, morgen mit Crystal Meth, dann lernt mein Gehirn sofort, aha, mir geht's schlecht, ich rauche Crystal Meth, es ist in dem Moment besser. Mhm. Aber so steil die Kurve nach oben geht, so steil geht sie eben auch nach unten. Wenn ich morgen anfange, ins Gym zu gehen oder Sport zu machen, was auch immer mir Spaß macht, mich körperlich betätige, mein Körper wird zwar irgendwo merken, dass es mir gut tut, aber die Lernkurve ist viel, viel länger. Das ist erst nach Monaten, dass es wirklich so an dem Punkt ist, wo es bei einer harten Droge am ersten Tag ist.
Genau. Und es ist der Unterschied ist eben, dass es auch anstrengend ist am Anfang. Ne?
Ja.
Es tut weh, also wenn du das nicht gewohnt bist. Und
genau.
Das ist eben genau dieser, ne? Also ich habe immer das Beispiel, die schlechte Gewohnheit, abends nach dem Büro Netflix bingen und Pizza. Taxi ist halt, Pizza-Taxi, das sagen auch nur Boomer, glaube ich.
Pizza-Taxi habe ich noch nie gehört.
Dass du also,
das gute alte Pizza-Taxi.
Fast Food und Bingen, das macht wahnsinnig Spaß, auch geil, super und so weiter. Und der Schaden kommt später, nach einem Jahr und so weiter.
Nicht, dass man nicht auch mal einen schönen Abend hat.
Nein, nochmal, sollst du machen.
Wir sind gönn dir. Mindset.
So, und andersrum, die Runde um die Alster laufen, tut am Anfang weh. Gerade wenn du es dir als Neujahrsvorsatz machst, oh scheiße, 7,5 Kilometer, es regnet, es ist kalt, boah, mir tut alles weh, gestern habe ich noch viel getrunken, so. Dass das was bringt, der Spaß kommt eben erst nach späterer Zeit, so. Und das ist, sind so die Unterschiede.
Absolut. Ja, also ich glaube auch, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial in dem Thema drinsteckt und wie gesagt, gerade dieses Thema der Hilflosigkeit ist, glaube ich, etwas, was viele Leute daran hindert, was ich auch von mir selber von früher noch kenne. Man gibt einfach, gibt die Schuld gerne ab und an andere Menschen, ohne vorher zu schauen, was hat das mit mir zu tun und wo kommt das her.
Also es sind eben 40-50% Studien variieren, ich glaube 43 hat die Wendy Woods gesagt, der menschlichen Verhaltensweisen beruhen auf Gewohnheiten. Ne? Das heißt, mit Gewohnheiten habe ich einen unfassbaren Schlüssel für Verhaltensänderungen. Das ist eigentlich the bottom line.
Genau. Ja, ich meine, jetzt mal bei dir als Beispiel, du bist ja jetzt schon sehr tief in dem Thema drin, deine Coke Zero Sucht. Ich glaube, ich bin noch nie dein Auto gefahren, ohne dass nicht irgendwo so Pfandflaschen durchgerieselt sind, runtergefallen sind. Und manchmal schaffst du es, das dann auch mal Monate oder auch ein Jahr nicht zu machen. Aber du hast natürlich auch. Ist lange her. Ich glaube, als wir mal eine Wette hatten, dass du dir kein neues Apple-Produkt kaufen darfst.
Das habe ich ein Jahr geschafft, genau. Vielleicht müssen wir es mal wieder machen.
Aber du hast ja zum Teil auch 6 Liter am Tag gefüllt.
Nee, das habe ich die. Nein, 3 vielleicht.
Also.
Aber nicht 6. Nein.
Können wir Peggy und so ja nochmal fragen. Aber 3 Peggy, vielleicht. Aber 3 Liter Coke Zero ist schon auch sehr, sehr viel.
Ja. Also das ist natürlich, fällt genau in diese Lücke rein. Ich kann das auch nochmal, die Belohnung kommt sofort. Du hast dieses Prickeln, du hast dieses, wenn sie auch richtig kalt ist, du hast dieses Gefühl,
das ist keine Cola-Werbung.
Macht dich fit, das macht dich irgendwie frisch und so weiter. Und und dann hast du aber natürlich diesen Effekt, dass das dann auch sofort wieder weg ist. Und dann willst du mehr und so weiter. Und das kombiniert mit einem Work-First-Ansatz, also wirklich Arbeit als das Haupt- und große Thema im Leben zu sehen, was ja viele Jahre mein Motiv war, ist eine ganz hässliche Mischung. Und dieser Umstieg auf, das habe ich ja sehr früh gemacht, Cola Light und dann Cola Zero, als die kam, das ist eine Sache, die hat dann Folgeerscheinungen, weil du dann eben, weil das ja dem Blutzucker Spiegel irgendwas suggeriert und es passiert aber nichts. Du hast ja keinen Zucker, sondern das fällt ja noch schneller ab und du willst dann schneller wieder was. Und das hat bei mir dann irgendwann so erzeugt, dass ich wirklich so, wenn ich unterwegs war, jede dritte Tankstelle angehalten habe, mir eine Cola Zero gekauft habe und dann das Snickers, weil ich ja schon wusste, dass es abkippt, also dass du quasi die Kalorien und den Zucker, den du dir eigentlich sparen willst, weil du eine Cola nimmst, eben anders holst. Also das ist jetzt sehr dieses negative Ding. So. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten, wie kann ich mir eigentlich solche Gewohnheiten abgewöhnen. Bei mir hat jetzt zum Beispiel, das ist ein aktuelles Modell, was ich mache, auf jede Cola, die ich trinke, eine Flasche, große Flasche Wasser. Kleine Flasche Cola, große Flasche Wasser. Dann kannst du nicht mehr als 3 Cola am Tag trinken. Kriegst du nicht hin.
Der alte Trick von deinem Vater, nach jedem Bier ein Glas Wasser, dann hast du keinen Kater.
Lernen von den Vätern, genau.
So.
Ja, und das Spannende ist ja auch, es gibt so geile Experimente, also wie man Leute auch so bescheißen kann. Also es gab ein Experiment, man wollte Leute dazu bringen, die Gewohnheit des Treppensteigens statt Fahrstuhl. Und hat dann unten am Fahrstuhl Schilder hingehängt, Treppensteigen ist so viel gesünder und hat alles mögliche versucht und so weiter, hat nichts am Verhalten der Leute geändert. Dann noch irgendwas, also es waren so mehrere Schritte, hat nichts gebracht. Dann hat man die Geschwindigkeit, in der sich die Fahrstuhltür schließt, dramatisch verringert und ich glaube auch die Geschwindigkeit des Fahrstuhls. Auf jeden Fall wurde Fahrstuhlfahren auf einmal viel langsamer, was sofort dazu führte, dass die Leute mit der Treppe gegangen sind, weil es sie einfach total genervt hat.
Ja, krass.
Dann hat man irgendwann dann den Fahrstuhl wieder umgestellt und es hat aber dann nicht dazu geführt, dass die Leute sofort wieder in den Fahrstuhl gestiegen sind, sondern sie sind dabei geblieben. Also man kann durch...
Man muss das Monkey Brain einfach austricksen.
So ja, mach das, also die Überschrift ist, mach das nicht gewünschte Verhalten unattraktiv. Also Fahrstuhl langsam. Hab keine Schokoladenschublade, wenn du keine süßen Sachen machen willst. Wenn du fernsehsüchtig bist oder gestreamte Inhalte süchtig bist, dann stell dir nicht
Bildschirmzeit. Bildschirmzeit tatsächlich so. Also früher, als ich eben noch Social Media hatte und das viel zu viel gemacht habe, so bin ich von Social Media weggekommen, dass ich mir am Anfang eine halbe Stunde, Stunde genommen habe. Am Anfang habe ich sicherlich auch gecheatet. Aber das hat langfristig dazu geführt, dass ich eben, also ich habe immer noch meine eine Stunde Timer, auch für WhatsApp und alles. Und es gibt Tage, an denen ich den nicht erreiche, an den meisten Tagen erreiche ich ihn, aber dann weiß man immer, okay, ich habe jetzt schon mal irgendwie einen großen Teil meines Tages damit verbracht, hier am Handy zu sein und Nachrichten zu schreiben, in der hätte ich auch Freunde auf den Spaziergang treffen können, auf einen Kaffee, was weiß ich. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja. Was ich spannend finde, um auf ins Positive zu kommen, ich wollte dich halt jetzt hier überhaupt nicht bashen für die Cola. Wir wollen nur, dass du lange lebst. Deswegen sprechen wir es so oft an. Aber das Thema Schlaf, da bist du ja, also auch da geht zur Vorsorge. Freut sich die ganze Familie, wenn es einem gut geht. Aber das Thema Schlaf, da warst du früher ja auch, haben wir ja schon drüber gesprochen, hast du gerne mal deine 20 Stunden gearbeitet und du arbeitest ja immer noch gerne und viel, aber du hältst dich an deine 8 Stunden in den meisten Fällen.
Ja, das versuche ich, das kriege ich im Moment nicht hin, aber ich tracke es und Schlaf ist eine Gewohnheit, die man pflegen sollte oder besteht eigentlich aus einer ganzen Reihung von Gewohnheiten, die dazu helfen, dass man dann besser schläft. Also zum Überschritt ist Schlaf, hat einen maximalen Einfluss auf Gesundsein oder Kranksein. Wenn man mal die Studienlage da zusammenfasst, kann man eigentlich sagen, alle großen Zivilisationskrankheiten kommen später und weniger heftig im Durchschnitt bei ausreichend Schlaf und kommen früher und heftiger bei zu wenig Schlaf. Und da gibt es unterschiedliche Aussagen. Für mich der Schlafgott, jetzt habe ich seinen Namen einmal vergessen, aber egal, wir reichen ihn nach. Why We Sleep, renommierter Wissenschaftler, der hat gesagt, 8 Stunden braucht jeder. Und
Matthew Walker,
danke. Danke. ChatGPT oder Google. Google wird immer noch, ich glaube, hat noch 100-mal so viel Suchvolumen, wie ChatGPT Anfragevolumen hat. Also läuft noch.
Ja, ja.
Und Matthew Walker sagt, 8 Stunden braucht jeder. Es gibt ganz wenig Leute, die weniger brauchen. Das ist aber so eine Chance, wie vom Blitz getroffen zu werden. Genau. Und Beispiele, so die Älteren erinnern sich, Ronald Reagan, Maggie Thatcher, so große Politiker, die sich immer gerühmt haben, wir brauchen nur 4 Stunden Schlaf, sind beide jämmerlich an Alzheimer eingegangen. Das ist natürlich jetzt keine Studie, sondern das sind nur Beispiele.
Genau.
Aber es gibt auch, eben auch
da nur kurz, das wurde natürlich auch weitestgehend wie immer und alles an Männern erforscht mit den 8 Stunden. Frauen brauchen zum Teil auch 9 bis 10 Stunden. Ja. Deswegen, bitte gerne weiter forschen, damit wir alle da auch was von haben.
Und was daran eben, da kannst du mit einer ganzen Reihe von Gewohnheiten eben das steigern, weil es gibt ja viele Leute, die Schlafprobleme haben und es gibt sowas wie, dass du eine Anchor-Wake-Up-Time hast, dass du immer zur selben Zeit aufstehst, weil wenn du zum Beispiel am Wochenende ausschläfst, gibt es Studien, die sagen, das ist wie so ein Social Jetlag. Ne? Also du suggerierst dem Körper was Falsches. Aber morgens früh richtig viel Licht in die Augen, also morgens mit der Sonnenbrille spazieren, größter Schwachsinn, liebe InfluencerInnen. Sonne in die Augen, wenn man im Winter ist, Herbst ist, Tageslichtlampe, damit Melatoninproduktion angetriggert wird, damit man abends ausreichend hat.
Danke, Dr. Huberman.
Ja. So, ne, abends eben die nicht mehr Bildschirmzeit oder die Blaulichtbrille an. Achtung, die richtige, nicht die gefakten, die das schon eingebaut haben. Also es gibt so ganz, ganz viele Dinge. Nachts dunkel schlafen. Man kann das alles über das Thema Gewohnheiten sich zu einem besseren Schlaf.
Ich glaube, bei dir hat ja wirklich Tracken geholfen, weil du liebst Daten und du liebst analysieren.
Aber Tracken heißt ja schon, du musst vorher Verhalten ändern, damit sich auch am Track was ändert.
Genau, aber du willst ja auch aktiv, dass das bessere Daten sind.
Und das gibt eben Leute, die mögen Apps, die Gewohnheiten tracken, die mögen Daten und das macht Spaß, das ist cool. Aber auch da der Tipp, dann immer mal wieder weglegen, weil es natürlich auch Lebensqualität auch einschränken kann, wenn man nur so auf so Dinger guckt.
Aber wir haben darüber gesprochen, wie kann man das verbinden. Klar, man kann das Ganze mit digitalen Mitteln tracken, aber wenn ihr Ziele erreichen wollt, schreibt sie auf. Die Chance ist bedeutend höher, dass ihr sie erreicht. Habits sind ein Weg, um da hinzukommen.
Ja.
Ich werde nicht müde, schreibt euch vielleicht auch euer eigenes Journal, aber auch jeden Tag zu tracken, habe ich heute meine eine Seite gelesen, bin ich heute meine 1000 Schritte gegangen. Einfach Baby Steps, so seid stolz auf die ersten Erfolge. Man muss nicht direkt einen Marathon laufen aus dem Stand, das hat noch niemandem geholfen.
Genau.
Einfach aktiv dranbleiben, aufschreiben, mentale Notes machen und dann Step by Step kommt man eigentlich immer an seine Ziele. Und natürlich wünschen wir euch allen, dass ihr mit gesunden Habits und guten Zielen genau dahin kommt, wo ihr sein möchtet.
Und ich werde häufiger gefragt, Michael, was ist denn die wichtigste Gewohnheit, die du gefunden hast in den Jahren? Und für mich ist die wichtigste Gewohnheit morgens und abends Journaling.
Ja, genau.
Das habe ich interessanterweise, glaube ich, in die Familie eingeführt. Also Mami macht es noch viel konsequenter als ich. Also die schreibt wirklich richtig morgens und abends Prosa. Mhm. Da bin ich noch nicht so ganz,
du nimmst dir noch nicht die Zeit.
Ich nehme mir noch nicht die Zeit, genau. Wir sind ja gerade dabei, mit einem renommierten Anbieter, ich da nenne ihn noch nicht, aber es ist ein renommierter Anbieter, ein eigenes Journal zu bauen. Das wird nächstes Jahr erscheinen und ich hoffe, dass es viele der Hörerinnen und Hörer dieses und des anderen Podcasts interessieren wird. Und das ist ein sehr schöner Start in das Thema Gewohnheiten.
Da machen wir da mal einen Deep Dive zu.
Genau, weil Journaling ein Thema ist, was wirklich nach ganz kurzer Zeit kann man da nämlich im Hirnscanner Dinge registrieren. Also nach 3 Wochen kannst du Areal das nachweisen, dass die Glücksgefühle zunehmen, weil wenn du sowas wie Achtsamkeit und
Dankbarkeits-Journaling
mache,
ne? Genau,
diese
heute?
Fragen, diese Selbstreflexionsfragen macht, dass das auf jeden Fall zum seelischen Wohlbefinden beiträgt.
Und körperlichen am Ende natürlich auch.
Genau, und wir sind schon wieder am Ende.
So,
Ausblick, Oskar. Nächste Folge, Unternehmenskultur.
Wir sprechen über Unternehmenskultur. Wir schauen, was uns die Boomer-Generation vorgelebt hat, wie wir das vielleicht momentan challengen. Und wollen aber auch über die ganzen guten Modelle, die in eurem Buch behandelt wurden, sprechen. Ich werde kritische Fragen stellen und Einwände geben. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder einschaltet.